Ja, himmlischer Vater, danke, dass wir hier zusammen sein dürfen in aller Freiheit, Herr. Danke, dass wir jetzt dein Wort hören dürfen, Herr. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, sei du mit uns, öffne du unsere Ohren und unsere Herzen für deine Botschaft, Herr. Und ja, so wie du es in Jesaja 55 sagst, dass dein Wort, wenn es ausgesendet wird, kommt nie einfach ohne das auszurichten, wozu du es ausgesendet hast. Und das möchte ich, dafür möchte ich dich auch heute bitten, Herr, dass das Wort unsere Herzen einfach erreichen kann und zu uns sprechen kann. Amen. Wie so oft beginne ich auch heute die Predigt mit einem Blick in Wikipedia. Ich habe das schon oft gemacht und möchte mal geschaut, was die denn meinen, was der Zweifel eigentlich ist. Und wir lesen dort Folgendes, ich lasse es dann auch so stehen, es ist halt wieder etwas gestelzt, wenn man das, glaube ich, so sagen kann, formuliert, oder? Wie das solche Definitionen so an sich haben. Und wir lesen dann im Wikipedia, Zweifel ist ein Zustand der Unentschiedenheit zwischen mehreren möglichen Annahmen, da entgegengesetzte oder unzureichende Gründe zu keinem sicheren Urteil oder einer Entscheidung führen können. Es wird auch als Unsicherheit in Bezug auf Vertrauen, Handeln, Entscheidungen, Glauben oder Behauptungen bzw. Vermutungen interpretiert. So definiert der Duden, das ist immer noch Wikipedia, der bezieht sich seinerseits jetzt da auf den Duden, Zweifel als Bedenken, schwankende Ungewissheit, ob jemanden Äußerung zu glauben ist, ob ein Vorgehen, eine Handlung richtig und gut ist, ob etwas gelingen kann. Und dann gibt es noch die Skepsis, die bezeichnet dagegen Bedenken durch kritisches Zweifeln. Soweit, was Wikipedia zum Zweifel zu sagen bzw. zu schreiben hat. Ich lasse das mal einfach so stehen. Wie die meisten von euch wissen, habe ich ja lange Zeit bei der Swissair gearbeitet und dort hatte ich einen wirklich tollen Chef, eine Zeit lang einfach den besten, den ich hatte in meiner Berufszeit, und zwar in fachlicher Hinsicht, aber auch in menschlicher Hinsicht. So eine Kombination, die nicht so oft zu finden ist, leider. Und der in Bezug auf viele Themen hat er einfach nie Zweifel. Er war sich fast immer sehr sicher, welcher Entscheid gerade der richtige war. Ich habe diese Klarheit oder eben Absenz von Zweifeln und Bedenken zwar nicht bewundert, weil ich grundsätzlich keine Menschen bewundere, aber es hat mich doch einfach schwer beeindruckt und ich hätte auch gerne ein bisschen mehr von dieser Entscheidsicherheit oder von diesem Freisein von Zweifeln gehabt. Und es hat sich nämlich im Nachhinein fast immer herausgestellt, dass er mit seiner Einschätzung, mit seinen Entscheiden richtig lag. So hat er beispielsweise den Untergang der Swissair 2 Jahre vorher vorhergesagt, und zwar laut, auch dem obersten Chef der damaligen Swissair. Für ihn war klar, dass die Hunter-Strategie direkt zum völligen finanziellen Ausbluten und damit zum Untergang führen wird. Einigen von euch sagt die Hunter-Strategie sicher noch etwas, obwohl es schon über 20 Jahre her ist, aber hier sind ja in der Flughafenstadt in Kloten. Die Swissair hat sich damals sozusagen auf die Jagd gemacht, deswegen der Name Hunter-Strategie, und hat begonnen in halb Europa mehr oder vor allem oder weniger marode, vor allem sehr marode Airlines aufzukaufen, in der Absicht, damit eine kritische Größe zu erreichen und so das eigene Überleben zu sichern. Wie wir alle wissen, und ich weiß nicht, im Verwaltungsrat damals, die haben ja das ja entschieden, ob sie da Zweifel hatten oder ob sie da ohne Zweifel da quasi ins Verderben gerannt sind. Und jedenfalls wissen wir, dass eben das beabsichtigte Ziel nicht erreicht wurde, sondern genau das Gegenteil davon ist herausgekommen. Und eben dies hat mein damaliger Chef, der eben keine Zweifel hatte, lange vorher vorausgesagt. Und intern ist dies seine düstere Prognose damals übrigens gar nicht gut angekommen. Die meisten Menschen, die ich kenne, werden aber doch immer wieder von Zweifeln gepackt und sind sich nicht immer sicher, ob jetzt dieser oder jeder Entscheid der richtige ist oder ob sie vielleicht doch anders entscheiden sollten. Und wir stehen ja ständig vor kleineren, aber auch größeren Entscheiden und ich bin mir auch nicht immer sicher, welche gerade die richtige ist. Zu zweifeln und etwas unsicher zu sein, ist an und für sich nichts Schlechtes. Vielmehr macht es durchaus Sinn, dass wir uns die Vor- und Nachteile oder die möglichen Konsequenzen eines Entscheides gut überlegen. Denken wir zum Beispiel bei einem Jugendlichen den Entscheid, wie es nach der Schule weitergehen soll oder wenn später einmal ein beruflicher Wechsel bevorsteht, so sind doch gewisse Zweifel normal. Und ob man sich eben fragt, ob diese oder jene Lehre jetzt wirklich die richtige Entscheidung gewesen ist. Aber wir, die wir an Jesus Christus glauben, haben das wundervolle Privileg, dass wir in solchen Situationen, wo wir uns eben nicht sicher sind, das alles im Gebet vor Gott bringen dürfen. Und er hilft uns, richtig zu entscheiden. Er weiß, was gut ist für uns und kennt auch den richtigen Zeitpunkt dafür. Ich möchte aber jetzt zum eigentlichen Thema in Bezug auf das Zweifeln kommen, nämlich die möglichen Zweifel im Zusammenhang mit unserem Glauben. Ich weiß nicht, wer von euch es schon erlebt hat, dass ihr Zweifel, welcher Art auch immer, im Zusammenhang mit dem Glauben gehabt hat. Augenblicke oder Situationen des Zweifels gehören zum Glauben dazu, das kann man, glaube ich, sicherlich so sagen. Vielleicht gibt es einige unter euch, die das überhaupt nicht kennen und fast nicht verstehen können. Aber es gibt unterschiedliche Arten von Zweifeln. Ich möchte nur über einen sprechen heute. Man kann zum Beispiel auf intellektueller, also rationaler Ebene im Kopf am christlichen Glauben zweifeln, ihn als Ganzes oder zumindest einige Aspekte davon missbilligen, ablehnen, anzweifeln oder eben an der Existenz von Gott zweifeln. Das tun leider viele Menschen oder zu viele Menschen und zu ihrem eigenen Verderben. Davon soll heute nicht die Rede sein. Aber auch mitten im Glauben kann man zweifeln. Plötzlich droht einem alles, was man vorher geglaubt hat, wegzubrechen. Man zweifelt. Was ist nun mit dem Versprechen Gottes, mich zu retten und zu erlösen? Wenn sich zum Beispiel die Lebensumstände verschlechtern oder irgendetwas Schlimmes passiert ist, ist Gott überhaupt noch auf meiner Seite? Luther, der selbst immer wieder mit Zweifeln zu kämpfen hatte, die er oftmals dem Teufel zuschrieb, hat diese Erfahrung Anfechtung genannt. Und für Menschen in Anfechtung ist plötzlich alles nichtig und sie zweifeln am Leben an sich. Das ist eine schlimme Erfahrung, denn mit dem Glauben bricht dann etwas weg, vorübergehend zumindest, das tiefer gegangen ist, als eben es intellektuelle, also rationale Überlegungen können. Wir kommen dann später noch einmal auf das Thema Anfechtungen zurück. Wir finden in der Bibel verschiedene Stellen, wo über den Zweifel bzw. über Zweifler gesprochen wird. Die bekannteste ist sicher jene vom Apostel Thomas. Als man ihm die Botschaft von der Auferstehung von Jesu überbrachte oder erzählte, zweifelte er an den Aussagen. Oder eigentlich hat er sie gar nicht geglaubt. Das ich muss noch einschalten. Da. Ja. In Johannes 20, 25 lesen wir, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und wegen dieser Aussage ist er als quasi als ungläubiger Thomas in die Geschichte eingegangen, eigentlich zu Unrecht, wie wir dann noch sehen werden. Thomas hat aber seine Zweifel offen und ehrlich ausgesprochen. Er hat sich nicht gefragt, oh, was denken wohl die anderen über mich, wenn ich ihnen nicht glaube, wenn ich zweifle, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Wer heute Fragen zum Glauben hat, der sollte das meiner Ansicht nach ebenso tun. Das gilt ja auch für alle anderen Bereiche außerhalb des Glaubens. Da sollten wir uns ein Beispiel an den Kindern nehmen. Die fragen ganz natürlich und völlig ungeniert und oftmals, das kennt man als Eltern in einem blöden Augenblick noch, was sie gerade interessiert oder sie nicht verstehen. Offen seine Fragen auszusprechen, Menschen zu suchen, die uns helfen können und von Gott selbst Antworten erwarten. Es gibt bekanntlich keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten. Natürlich nicht von Gott, sondern die dummen Antworten kommen von Menschen. Der Apostel macht uns eigentlich Mut, nicht im Verborgenen mit unseren Fragen, mit unseren Zweifeln zu bleiben. Und ich finde es wichtig, dass wir Fragen, die im wahrsten Sinne des Wortes einen zweifelhaften Hintergrund haben, schnell beantwortet haben, indem wir eben in der Bibel forschen oder mit jemandem darüber reden, beten oder am besten alles zusammen. Denn lang andauernde Zweifel, das sind Energiefresser. Und sie haben dann wie Rost eine zerstörerische Wirkung, wenn man nichts dagegen unternimmt. Wenn der Zweifel also eine Zeit lang durchaus wichtig und hilfreich ist, so schlimm oder bedenklich ist es, wenn das Dauerzweifeln quasi zu einer Art Lebenshaltung wird. Der dänische Philosoph und evangelisch-lutherische Theologe Søren Kierkegaard, der hat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt, wurde nicht alt, weniger als, glaube ich, 42 oder so, hat aber enorm viel geschrieben, so wie ich gelesen habe. Und der hat das auf den Punkt gebracht, hat nämlich gesagt, der Zweifel ist eine Zeit lang nützlich, wenn Christus eine gequälte Nacht lang im Gebet verbrachte, wenn er am Kreuz ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann ist es uns gewiss gestattet zu zweifeln. Aber wir dürfen nicht dabei stehen bleiben. Den Zweifel als Lebensphilosophie zu wählen, ist in etwa so, als wählte man die Unbeweglichkeit als Transportmittel. Kommen wir nochmal zu Thomas zurück. Er wird für sein offenes und ehrliches Auftreten belohnt. Jesus selbst tritt in die Mitte der Apostel und in Johannes 20, dann den Versen 26 bis 29, da lesen wir, da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortet und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Was lehrt uns diese Begebenheit? Jesus hat den Zweifler nicht verurteilt oder ihn gar vor den anderen bloßgestellt. Im Gegenteil, er nimmt die Frage oder die Fragen von Thomas ernst, lässt ihn mit eigenen Händen im wahrsten Sinn des Wortes begreifen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. So wird aus dem Zweifler wieder der Apostel Thomas. Und dieser biblische Bericht, der spricht eigentlich auch zu uns Gläubigen, jene nicht zu verurteilen, die ihre Zweifel mit sich tragen und sie auch aussprechen, sondern vielmehr mit ihnen über ihre Zweifel zu reden und ihnen zu helfen. Ich habe vorher gesagt, dass Thomas eigentlich zu Unrecht als Zweifler oder ungläubig bezeichnet worden sei. Oder wenn wir nämlich die folgenden Verse aus dem Lukas-Evangelium anschauen, so müssten dann nämlich auch alle anderen, also die anderen 11 Apostel, genauso als ungläubige Zweifler bezeichnet werden. Lesen wir aus dem letzten Kapitel des Lukas-Evangeliums, das ist das Kapitel 24, die Verse 33 bis 40. Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die 11 und ihre Gefährten versammelt. Es geht dabei um die beiden Emmaus-Jünger, von denen hier die Rede ist. Die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voller Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Warum steigen Zweifel in eurem Herz, in eure Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Und diese Stelle, diese Begebenheit spielte sich ja vor jener mit Thomas ab. Und gleich wie er glaubten also auch die anderen 11 Apostel vorerst nicht an die Auferstehung von Jesus Christus, obwohl ihnen die beiden Emmaus-Jünger von ihrer Begegnung mit Jesus berichtet hatten. Und als dann Jesus in ihre Mitte trat, erschraken sie, weil sie glaubten, einen Geist zu sehen. Und dann, um ihre Zweifel zu zerstreuen, beziehungsweise sie ganz zu beseitigen, fordert Jesus die 11 anwesenden Jünger auch, nicht nur seine Hände und Füße anzuschauen, sondern ihn auch zu berühren. Und er öffnete ihnen dann auch das Verständnis für die Schrift, was die Propheten vor langer Zeit nämlich schon geschrieben und vorhergesagt hatten. Alle Apostel und nicht nur Thomas waren also von Zweifeln geplagt. Man könnte Zweifel ganz einfach auch als eine oder mehrere offene und aufrichtige Fragen bezeichnen, die noch auf eine Antwort warten. Fragen, die mit dem aufrichtigen Wunsch gestellt werden, wenn es um den Glauben geht, an Erkenntnis und Glauben zu wachsen. Also irgendetwas, das noch fehlt, wie es bei den Aposteln war, die zuerst Jesu Hände und Füße sehen mussten, um von ihren Zweifeln befreit zu werden. Der Psalm 77 ist auch ein gutes Beispiel für einen Menschen, der in Not geraten ist und sich nun eben Fragen stellt. Und in diesem Fall handelt es sich um Asaf, einem Anführer des Chors zur Zeit von König David. Er hat insgesamt 12 Psalmen geschrieben, und darunter auch den bekannten Psalm 73, den ihr sicher alle kennt, wo ihn auch die Umstände zu schaffen machten, weil er jeden Morgen war seine Züchtigung da, und bei den Gottlosen hat er gesehen, dass sie ihn Saus und Braus lebten und scheinbar ohne Sorgen und Probleme, bis er eben dann gesehen hat, auf welch schlüpfrigen Boden Gott diese Leute gestellt hat. Im Psalm 77 ist also auf die Ruhe des Herzens der innere Frieden völlig abhanden gekommen. Es fehlt ihm an Ausgeglichenheit und an Freude, und bei der Einführung haben wir ja gehört von Gerd, wie wichtig die Freude ist, die ist ihm auch völlig abhanden gekommen. Aus dem Text geht aber nicht hervor, was der Anlass oder der Grund für diesen Gemütszustand ist. Schauen wir uns nun einige Verse dieses Psalms an. Zuerst die Verse 6 bis 10. Da schreibt Asaf: Ich gedenke an die alte Zeit, an die Jahre der Urzeit. Ich gedenke an mein Saitenspiel in der Nacht. Ich sinne in meinem Herzen nach und es forscht mein Geist. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und niemals wieder gnädig sein? Ist denn ganz und gar aus mit seiner Gnade? Und ist die Verheißung zunichte für alle Geschlechter? Hat denn Gott vergessen, gnädig zu sein und im Zorn seine Barmherzigkeit verschlossen? Asaf ist sich der Fortdauer der göttlichen Gunst nicht mehr sicher. Seine Verunsicherung, sein Zweifel bewegt Verlegenheit und macht ihn wirklich verzagt. Er zweifelt in verschiedener Hinsicht. So stellt er 5 Fragen. In diesen sind 5 Fragen versteckt an diesen den letzten Versen 8, 9 und 10. Wo und diese Fragen sind in seinem Herzen aufgekommen, und offensichtlich vergleicht er seine schwierige derzeitige Lage und seine Verfassung mit früheren, glücklicheren Zeiten, die guten alten Zeiten, so wie wir Menschen das halt gerne machen. Die gute alte Zeit, da weißt du noch, das macht er auch ein bisschen so. Angesichts seines Zustandes taucht bei ihm die Frage auf, sogar, ob es überhaupt noch irgendeine Aussicht auf Besserung der Umstände gebe oder ob Gottes Güte für immer zu Ende sei und er Zorn anstatt Gnade zu erwarten sei. Also bei Asaf sind in diesem Augenblick wahrlich gröbere Zweifel auszumachen. Aber wir wissen doch, dass es undenkbar ist, dass Gott seine Haltung gegenüber gottesfürchtigen Menschen jemals verändert hätte. Es war doch unmöglich, dass im vorliegenden Fall die Gnade und Güte ihre Grenze erreicht hätten, wie er es in den Versen 9 und 10 beschrieben hat. Selbst wenn tiefgreifendste Umwälzungen auf der Erde alles auf den Kopf stellen würden, wenn die Berge im Herzen des Meeres wanken, wie es im Psalm 46 heißt, dann bleibt er doch ewig derselbe. In den Versen danach, 11 bis 21, legt Asaf dann dar, dass Gott den Gläubigen auch aus schwerer seelischer Not befreien kann und wie dies durch das Wirken seines Wortes und Geistes geschieht. Für Gott ist kein Problem unlösbar und keine Not zu groß. Ich lese die Verse 11 bis 21. Und ich will sagen, und ich sage, ich will das erleiden, die Änderungen, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat. Ich will gedenken an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit, und ich singe nach über deine Werke und erwäge deine großen Taten. O Gott, dein Weg ist heilig. Wer ist ein so großer Gott wie du, o Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht erwiesen an den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Kinder Jakobs und Josefs. Als dich, o Gott, die Wasser sahen, als dich die Wasser sahen, da brausten sie. Ja, das Meer wurde aufgeregt. Die Wolken gossen Wasser aus, es donnerte im Gewölk und deine Pfeile fuhren daher. Deine Donnerstimme erschallte im Wirbelwind, Blitze erhellten den Erdkreis, die Erde erbebte und zitterte. Dein Weg führte durch das Meer und dein Pfad durch gewaltige Fluten und deine Fußstapfen waren nicht zu erkennen. Du führstest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Soweit dieser Text. Im Vers 11 oder in den Versen auch danach, also ab Vers 11 kommt es quasi dann zu einem Wendepunkt. Statt zu jammern und weiter mit seinem Schicksal zu hadern, wendet er sich nun entschieden seinem Gott zu und gibt sich in sein Tun. Und die Einsicht in das Wesen Gottes rückt bei Asaf nun wieder an die erste Stelle. Der Psalmist sieht die Unvollkommenheit und die Nutzlosigkeit seiner Überlegungen und der weiteren Beschäftigung mit seinem eigenen Ergehen ein. Deshalb hört er jetzt auf zu hadern und an Gottes Gnade zu zweifeln. Denn anstatt zur Beantwortung seiner 5 Fragen beizutragen, hat es ihn eher noch unglücklicher gemacht. Aber die Not der Seele, die Asaf niederdrückte, hat dazu geführt und gedient, ihn noch näher zu Gott zu bringen. Ich habe schon erwähnt, dass Luther immer wieder Anfechtungen hatte und auch darüber geschrieben hat. Und tatsächlich begleiten Luther eben Anfechtungen, aber auch Zweifel über seinen Glauben, sein Denken, seine Beziehung zu Gott, das ganze Leben hindurch. Im Zweifel sieht Luther eben mehr als einmal das Werk von Satan. Und wir wissen ja, dass das erste und wichtigste Ziel von Satan nun halt mal darin besteht, uns Menschen zu versuchen und uns von Gott wegzubringen. Mit seiner Suggestivfrage an Eva sollte Gott wirklich gesagt haben, stellt er das erste Mal Gottes Hand und sein Wesen und seine Vertrauenswürdigkeit in Frage und säte natürlich damit Zweifel. Keineswegs werdet ihr sterben, wenn ihr von diesem Baum esst. Und auch heute stellt er Fragen, um uns zu verunsichern und uns zweifeln zu lassen. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg, glücklich zu sein. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn ich Gottes Gebote missachte. Vielleicht stimmt das alles gar nicht, was in der Bibel steht. Dieses Ziel verfolgt Satan bei jedem Menschen, indem er versucht, Einfluss zu nehmen auf unsere Entscheidungen, unsere Gefühle, unser Handeln. Er sucht nach Wegen, jeden Einzelnen dazu zu bringen, entweder gegen Gottes Anweisungen zu handeln, Gott in Frage zu stellen, zu zweifeln oder ihm nicht zu vertrauen. Und gleich zu Beginn seines Briefes schreibt Jakobus über solche Anfechtungen und dass wir uns darüber freuen sollen. Das ist Jakobus. Jakobus 1, die Verse 1 bis 8. Jakobus, Knecht Gottes, des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für laute Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Jakobus richtet sich hier an Juden, Christen und den Heiden, eben die zerstreut unter den Heiden leben und die offenbar in mancherlei Anfechtungen geraten sind, wie es Jakobus formuliert. Er spricht ihnen Mut zu, darüber nicht betrübt zu sein. Wenn es Gott zulässt, dass wir in Versuchung geraten, dann ist es sein erklärtes Ziel, unser Glaubenswachstum zu fördern und natürlich nicht die Zerstörung unseres Glaubens. Man kann es ja auch so formulieren, wenn Gott es zulässt, dass wir in Anfechtung geraten, spricht er uns damit auch das Vertrauen aus, dass wir diese schwierige Situation meistern können mit seiner Kraft. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, im Kapitel 10, im Vers 13 dazu, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Anfechtungen oder Versuchungen mögen hart sein und uns an Gottes Gnade und Barmherzigkeit zweifeln lassen, wie wir es bei Asaph gesehen haben. Sie mögen uns sogar an den Rand unserer Kräfte bringen, aber eben nur bis dahin und nicht weiter. Auch wenn wir meinen, es gehe nicht mehr, Gott gibt uns seine Kraft, denn er überfordert uns nicht, weil er uns liebt. Wenn Jesus im Vater unser uns beten lehrt, führe uns nicht in Versuchung, ist damit also nicht gemeint, dass wir von jeglicher Anfechtung und Versuchung und Prüfung verschont blieben, sondern bewahre uns in den Krisen unseres Lebens, damit wir dir nicht untreu werden. Und Versuchungen, Anfechtungen gehören wahrscheinlich zum Christsein wie Beten und Bibel lesen. Jakob sagt uns hier eigentlich, die Anfechtungen führen zu unserem geistigen Wachstum. Die Anfechtungen sind quasi ein Ernstfall für den Glauben, kann man, glaube ich, schon so sagen. Aber sie werden damit zu einer Glaubens- und auch zu einer Lebensschule, denn wie auch als Christen reifen und wachsen wir nicht in Wohlfühl-Wellness-Oasen, sondern im eisigen Wasser, zumindest im übertragenen Sinne. Meistens ist es so, dass man aus schwierigen Situationen wesentlich mehr lernt als aus Erfolgen. Bei Jakobus finden wir die Aussage, Gott gibt allen gern, ohne ihnen Vorwürfe zu machen. Für den Zweifelnden heißt das, dass der Glaube einem Gott gilt, der gerne Antworten auch auf offene Fragen gibt, der dort hilft, wo es nötig ist. Wir werden also durchaus von Jakobus ermutigt, keine Furcht oder Angst zu haben, wenn wir Hilfe brauchen oder eine Frage haben, weil Gott nicht mit uns quasi schimpfen wird. Gott macht dem Zweifeln keinen Vorwurf. Noch ein Wort zu Vers 6. Kommen wir noch. Wo Jakobus uns sagt, dass wir im Glauben und ohne Zweifel um Weisheit bitten sollen. Und bei diesem Zweifel geht es aber um den ganz grundsätzlichen Glaube an Gott, der fehlt, wenn ich diese Stelle also richtig verstanden habe. Und dies wird ganz besonders aus Vers 8 eigentlich deutlich, wo Jakobus von einem Mann mit geteiltem Herzen spricht. Also jemand, der nicht von ganzem und eben ungeteilten Herzen an Gott glaubt. Dazu werden wir ja aufgefordert. Und er hat eben ein geteiltes Herz und hängt noch an etwas anderem. Ich komme nun zum Schluss der heutigen Predigt über das Thema Zweifel. Ich möchte abschließen und es gäbe natürlich noch sehr viel mehr dazu zu sagen. Auch wichtig ist, wenn wir uns auf Worte von Menschen oder auf unsere eigene Meinung verlassen, so sind wir wirklich gut beraten zu zweifeln und kritische Fragen zu stellen. Unsere eigenen Ansichten und jene der anderen in Zweifel zu ziehen. Wer aber auf Gottes Wort baut, darf dem Zweifel getrost quasi den Laufpass geben, denn Gott lügt nicht. Und das gibt uns eine wunderbare Sicherheit und Zuversicht. Amen.